Hallo, willkommen bei Future on Air, dem offiziellen Podcast von Fridays for Future Österreich. Wir berichten über eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Da sie uns alle betrifft, auch hier in Österreich, wollen wir über dadurch entstandene Herausforderungen informieren und mit Expertinnen über Lösungen sprechen. Schön, dass du da bist. Wir sind Alena, Toni, Pat, Fabi, Emma und Cedric. Ein riesiger Komet rast auf die Erde zu und niemand außer die WissenschaftlerInnen scheinen sich dafür zu interessieren, obwohl er alles zu zerstören droht. Das ist ein Szenario in dem Film Don't Look Up. Vielleicht hast du ihn ja schon mal gesehen. Wir haben ihn angeschaut und dabei einige Parallelen zur Klimakrise ziehen können. Denn obwohl die Bedrohung in dem Film durch den Kometen, der auch sinnbildlich für die aktuellen Entwicklungen in Sachen Klimakrise stehen kann, klar ist, kommt die Politik im Film nicht ins Handeln. Das genau gleiche ist ja leider auch in unserer realen Welt in Sachen Klimakrise der Fall. Die Wissenschaft ist sich einig. Wir müssen dringend die Emissionen senken. Doch von der Politik kommt viel zu wenig. Wie kann das sein? Wie kann es die Politik überhaupt noch verantworten, seit Jahrzehnten keine ausreichenden Schritte für eine gerechte Klimapolitik einzuleiten? Was sind die Gründe für fehlende Maßnahmen und wie können wir das ändern? Darüber sprechen wir heute mit dem Politikwissenschaftler Patrick Scherhofer.
Schönen guten Tag, Patrick. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen einfach mal vorstellen, sagen, was du so machst und wer du bist?
Ja, gerne. Hallo von meiner Seite. Patrick Scherhofer. Ich arbeite seit 2010 an der Universität für Bodenkultur. Ich habe vorher ein paar Stationen hinter mich gelassen in der Wissenschaft am Institut für Höhere Studien und an der Akademie der Wissenschaften und darf jetzt hier im Bereich Klimapolitik, Energiepolitik, aber auch Bürgerinnenbeteiligung, Partizipation, Demokratiefragen arbeiten am Institut für Wald, Umwelt und Ressourcenpolitik und fühle mich sehr wohl an der BOKU.
Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar hast du die Klimapolitik angesprochen. Und da würden wir uns interessieren, wie wir denn momentan mit der derzeitigen Politik in Österreich so dastehen. Erreichen wir die Pariser Klimaziele?
Ein klares und entschiedenes Nein. Mit den derzeit eben eingeschlagenen Politikpfaden, wenn wir diese Zielvorgabe oder Zielvorgaben eben nicht erreichen. Ich denke, mit dieser Analyse stehe ich nicht alleine da. Die Wissenschaft zeigt schon lange auf, dass es hier einfach nicht nur Probleme gibt, sondern dass wir jetzt diese Zukunft, die wir hoffentlich gemeinsam haben wollen, eben sei es jetzt 2040, 50 oder noch später, mit einer sozusagen entschiedenen Ziel der Dekarbonisierung momentan nicht erreichen werden. Es gibt schon sehr viele sozusagen Publikationen, die vielleicht irgendwo in den Bibliotheken verstauben oder Literatur, die dort verstaubt, aber in den letzten 5, 10 Jahren wurde hier sehr viel geschrieben. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel, das ist dieser von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erstellte nationaler Referenz Energie- und Klimaplan. Der wurde 2019 herausgegeben. Dort steht ganz klar drinnen, was wir tun müssten und was ist eben momentan in Österreich nicht passiert. Ich kann gerne da auch ein paar Punkte herausnehmen oder skizzieren. Ich denke, es gibt 7, sage ich einmal, Punkte, auf die wir eingehen müssen. Erstens in erneuerbare Energien. Zweitens Energieeffizienz, drittens Elektrifizierung von verschiedenen Bereichen, gerade was den Wärmesektor angeht. Viertens ist Bioenergie, fünftens ist Kohlenstoffspeicherung, also alles, was CO2-Storage angeht. Sechstens ist eine Wasserstoffstrategie und siebtens, last but not least, sind Verhaltensänderungen. Und von diesen 7 zentralen Bereichen sind wir nur in 2 relativ gut oder halbwegs gut unterwegs. Das ist im Bereich erneuerbare Energien und auch nur im Strombereich und im Bioenergiebereich und in allen anderen Bereichen sind wir weit weg von dem, was es notwendig machen würde, hier eine effektive Klimapolitik zu betreiben.
Okay, und wenn man sich jetzt die Historie anschaut, also momentan sieht es nicht gut aus, sah es denn irgendwann mal gut aus? Wie hat sich die Klimapolitik verändert?
Also ausgesehen hat es noch nie gut, aber es wird ein bisschen besser. Also ist ein wenig Hoffnung da. Ich habe mit einem sehr, sehr lieben Kollegen, den Christoph Klavers, gemeinsam geschrieben in einem Buch, das nennt sich Klimasoziale Politik. Und den haben wir betitelt als Klimapolitik auf Österreichisch. Ja, aber. Also es gibt in Österreich schon lange ein Lippenbekenntnis zu klimapolitischen Vorhaben. Wir sind ja auch zumindest früher sehr stark ein Umweltmusterland gewesen. Und da gab es schon sozusagen in den 2000er Jahren eben starke Lippenbekenntnisse für eine Klimapolitik. Ich sage bewusst Lippenbekenntnisse, weil es eben Lippenbekenntnisse geblieben sind. Und ich bin ja Politikwissenschaftler und darf sozusagen auch politikwissenschaftlich analysieren. Und bis 2019 blieb es bei diesem Lippenbekenntnis. Und es gibt eben zwei zentrale Faktoren, die Bewegung in die Sache gebracht haben. Das eine ist eben Fridays for Future. Das seid ihr. Das bist du, Cedric, der mich gerade sozusagen interviewt und die Fragen stellt, weil ihr auf die Straße gegangen seid mit vielen anderen Menschen gemeinsam und hier eben Druck auf die Politik ausgeübt habt und das erstmals als Masseninstrument oder als Massenbewegung auch angelegt habt. Und dann die Beteiligung der Grünen in der neuen Bundesregierung. Und da sehen wir als Politologinnen schon eine Veränderung. Ja, eine leichte Veränderung im Sinne einer besseren Klimapolitik, die noch nicht ausreicht, aber sie ist zumindest jetzt mal erkennbar. Also 2019 sehen wir so einen kleinen Bruch jetzt in der österreichischen Klimapolitik. Vorher Lippenbekenntnisse, nachher durchaus jetzt ein paar wenige gute Initiativen, die jetzt auch schon nicht nur angedacht wurden, sondern auch schon umgesetzt wurden.
Du hast gerade angesprochen, dass es aber immer noch nicht ausreicht, dass es sich verbessert, aber wir noch nicht da sind, ja, wo wir stehen sollten. Was aber klar ist, ist, dass wir handeln müssen. Wieso ist Klimapolitik und klimapolitische Entscheidungen, wieso ist das nicht die Priorität Nummer eins?
Aus politikwissenschaftlicher Sicht sehe ich drei Punkte, die wir auch in diesem Buchbeitrag geschildert haben, der Christoph Klar und ich. Punkt 1 wäre für mich, es gibt zentrale Akteure in der österreichischen Innenpolitik, die als klimapolitische Bremser oder Bremserinnen auftreten. Zweiter Punkt wäre der, Klimapolitik schafft es selten auf die Tagesordnung, also viel zu selten auf die politische Tagesordnung. Und der dritte Punkt ist einfach, es fehlt am politischen Willen. Ich kann gerne alle drei Punkte ein wenig ausführen. Also die zentralen klimapolitischen Bremser und Bremserinnen. Also ich möchte sie auch beim Namen nennen und das ist eben wichtig auch. Und das macht sie ja auch von Fridays for Future, indem sie vor der Wirtschaftskammer zum Beispiel stehen bleibt und dort den Protestzug sozusagen ein wenig verweilen lässt und dann sagt, ja, da passt etwas nicht. Ja. Also es gibt in der österreichischen Sozialpartnerschaft oder auch in anderen Interessensvertretungen durchaus eben klimapolitische Bremser und Bremserinnen. Dazu zähle ich eben die Wirtschaftskammer Österreich, dazu zählt aber auch die industriellen Vereinigung, aber dazu zählen auch Teile der Gewerkschaft oder der Gewerkschaften. Und wir haben eben als Politologinnen eindeutige Belege dafür, wie führende Politiker und Politikerinnen in Österreich klimapolitisch bremsende Positionen einfach eins zu eins von diesen Organisationen auch übernehmen. Also da gibt es ganz klare Befunde in den 2000er Jahren oder auch in den 2010er Jahren. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, war sozusagen Klimapolitik schafft es einfach nicht auf die politische Tagesordnung oder noch viel zu selten. Also wenn wir uns diese Kyoto-Periode anschauen, die zwischen 2008 und 2020 war, das Einzige, was davon übrig geblieben ist, war der Ankauf von CO2-Zertifikaten. Das ist wirklich das Einzige, was da übrig geblieben ist, der Ankauf von CO2-Zertifikaten. Das kann man nicht oft genug wiederholen.
Okay, da müssen wir kurz einhacken. Patrick spricht hier von CO2-Zertifikaten und der Kyoto-Periode. Wir erklären dir kurz, um was es sich hier handelt. Das Kyoto-Protokoll war das erste Abkommen, welches verbindliche Zielwerte für die Treibhausgasreduktionen von Nationen festlegte. Das Protokoll ist der Vorgänger des Pariser Klimaabkommens, was euch bestimmt bekannt ist. Es wurde 1997 in Kyoto, Japan, beschlossen und das Ziel war es, in der sogenannten Kyoto-Periode von 2008 bis 2020 den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Nun noch kurz zu CO2-Zertifikaten. Hierbei handelt es sich um eine Art Gutschein. Ein Emissionszertifikat erlaubt einem Land, eine Tonne CO2 zu produzieren. Da Österreich mehr CO2 produziert hat, als es laut dem Kyoto-Protokoll zusteht, musste es aus dem Ausland zusätzliche CO2-Zertifikate einkaufen. Dadurch gelang es dann doch, das Kyoto-Ziel einzuhalten. Das Einkaufen von Zielen hat aber nichts mit einer vernünftigen und effizienten Klimapolitik zu tun. Doch nun wieder zurück zu Patrick und der Frage, wieso eine entschlossene Klimapolitik nicht Priorität Nummer 1 ist.
Und der dritte Punkt ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, ist der fehlende politische Wille. Ja, also wir haben ein föderales Österreich, also wir haben Bundesländer und dann gibt es darunter ja auch noch Städte und Gemeinden, die arbeiten müssen. Und da wird Verantwortung in Österreich gerne hin und her geschoben. Also die Städte sagen, der Bund ist verantwortlich, der Bund sagt, die Länder sind verantwortlich, die Länder sagen, der Bund ist verantwortlich. Ja. Und da wird in der Klimapolitik gern so ein Spielchen getreten. Wir haben da sehr gute Beispiele auch in der österreichischen Wohnpolitik oder auch in der Verkehrspolitik, wo immer dieses Ping-Pong gespielt wird. Es gibt da einfach überhaupt keine mutigen Maßnahmen in Richtung zum Beispiel einer Wohnrechtsreform, die Raumordnung neu zu strukturieren oder auch wirklich eine große, umfassende Steuerreform mit ökosozialer Komponente einzuführen. Also wir haben zwar jetzt eine CO2-Steuerreform, aber die ist also sozusagen noch viel zu klein ausgestaltet. Also da fehlt es einfach mutige Maßnahmen, die eben es notwendig machen, dass es den dahinterstehenden politischen Willen gibt. Und den sehe ich in Österreich auch jetzt trotz der Beteiligung der Grünen noch nicht in dieser Ausdifferenziertheit, wie das Thema benötigen würde, weil es ist ein dringendes Thema und wir wollen nicht schwarz malen, aber wenn Sie in unsere Vorlesungen kommen an der Universität für Bodenkultur von Reinhard Steurer und mir, dann werden Sie dort ein Bild sehen, dass jetzt 20, 40, 50, 60 kein wirklich lebenswertes Österreich oder kein wirklich lebenswertes Leben auf der Welt dann darstellt. Ja, also da gibt es eben massive Probleme. Und hier als Fridays zeigt ja das immer wieder auf und setzt auf diesen wunden Punkt.
Gäbe es aber im aktuellen System überhaupt die Möglichkeit, als einzelner Politiker, Politikerin oder als Partei etwas zu bewirken im Sinne des Klimaschutzes?
Ja, also du sagst es eben ganz richtig. Also du brauchst die Spitzenpolitikerinnen und du brauchst die Parteien. Ja, und beides zusammen. Also wir haben jetzt in der letzten Zeit, sozusagen in den letzten 10, 20 Jahren durchaus eben Spitzenpolitik gehabt, die sehr viel Leadership auch ausgestrahlt haben. Also Leadership im positiven Sinne, dass man etwas bewegt in eine Richtung. Also passt jetzt nicht zur Klimapolitik, aber finde ich ein gutes Beispiel sozusagen, wie sich die ÖVP in Sachen Migrationspolitik sehr stark ins rechte politische Spektrum bewegt hat. Das kann man jetzt gut heißen oder weniger gut heißen, aber es hat funktioniert. Das war anhand eben von Leadership von einzelnen Personen. Ja, das ist sozusagen, was Spitzenpolitikerinnen selber machen können, sozusagen hier die Ausstrahlung und Verantwortung übernehmen und Führung auch zu übernehmen. Aber das alleine reicht nicht. Man muss auch die DNA der Partei verändern. Und das hat hoffentlich in der Migrationspolitik in der ÖVP noch nicht die ganze DNA erreicht. Und wir müssen diese DNA im Sinne von einer guten Klimapolitik eben in allen Parteien erreichen und nicht nur bei den Grünen. Und das Zusammenspiel von guten und vernünftigen Leadership in Sachen Klimapolitik und dass man die Substanz der Partei auch ändert, das wäre ein gutes Zusammenspiel. Und leider ist es so, dass es weder, also jetzt bei den großen alten Parteien, der ÖVP und auch der SPÖ, diese DNA noch nicht klimapolitisch eingefärbt ist. Also da fehlt jetzt noch viel und da braucht es noch viel. Und wir müssen ein bisschen Geduld haben auch. Das bewegt sich schon was in unsere klimapolitische Richtung, aber noch viel zu wenig. Und ja, schauen wir mal, wann uns der Geduldsfaden vielleicht auch reißt.
Du hast gerade die SPÖ angesprochen, die ja auch den Bürgermeistersitz in Wien innehat. Und wir nehmen heute am 2.2. auf. Und gestern ist was ziemlich Tragisches passiert. Und zwar wurde die Lobau-Besetzung, genauer gesagt die Wüste, geräumt. Und da stellt sich uns die Frage, wie kann es sein, dass, wenn von der Bevölkerung so viel Druck ausgeht, dass man eben für eine klimafreundliche Zukunft kämpft oder klimagerechte Zukunft. Wie kann es sein, dass die Politik sich dann so dagegen stellt?
Also wenn ich jetzt klassisch politikwissenschaftlich antworten würde, dann wäre es die Antwort dahingehend, dass es durchaus verständlich ist, dass sich eine Partei oder eine Stadtpolitik wie die SPÖ jetzt in diesem Fall, jetzt du sagst, das waren so viele, ja, und die würden sagen, naja, das waren jetzt ein paar und das sind vielleicht sogar ein paar, die sehr radikal davor gehen. Es war zwar alles, sagen wir, nettes Camp und recht friedlich und aber wir als Stadtpolitik sozusagen können da jetzt einmal diese Räumung durchführen, um diesen Straßenbau dann fortzusetzen. Also im Sinne einer klassischen Parteipolitik und auch Interessensvertretung, ja, die es in der SPÖ schon in den 70er Jahren gegeben hat, da hat sich nicht viel verändert. Ja, also wir sind die Macher und wir können das auch durchsetzen. Klimapolitisch ist es natürlich ein absoluter Skandal. also weil ich vorher diese DNA auch angesprochen habe, also wenn es die SPÖ, sei es die Staats-SPÖ oder auch die Bundes-SPÖ jetzt nicht schafft, endlich zu begreifen, was wir an klimapolitischer Verantwortung die nächsten Jahre zu übernehmen haben, dann werden es hoffentlich auch nicht in zukünftigen Bundesregierungen sein. Ich sage es jetzt so beinhart, weil das passt einfach nicht zusammen. Und Verkehrspolitik und Mobilitätspolitik ist einfach ein zentraler Bestandteil, muss ein zentraler Bestandteil von Klimapolitik sein. Und hier zu glauben, mit Straßenbau noch irgendetwas in Richtung vernünftiger Klimapolitik betreiben zu können, ist einfach, ich weiß nicht, welches Wort ich finden sollte, absoluter Irrsinn. Ja. Aber wie gesagt, im Sinne von, wie Politik funktioniert, kann ich das durchaus auch verstehen. Aber da braucht es halt wirklich auch eine Veränderung der Normen und Wertvorstellungen auch innerhalb der Sozialdemokratie. Also nicht im Sinne der klassischen sozialen Verantwortung und ArbeitnehmerInnenverantwortung auch, sondern zu sehen, dass Klimagerechtigkeit sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat und Klimagerechtigkeit dann zu übernehmen und hier die soziale Komponente einfach immer wieder auszuspielen. Das tut auch die SPÖ schon, aber sie muss es verstehen, dass es sozusagen mit einer vernünftigen Klimapolitik oder dieser klimapolitischen Komponente auch einhergehen muss.
Wir haben uns noch gefragt, ob die PolitikerInnen denn vielleicht nicht die Dringlichkeit einer entschlossenen Klimapolitik verstehen. Also sind sie sich vielleicht des Ausmaßes der Klimakrise nicht bewusst oder gibt es da Schulungen für PolitikerInnen, die jetzt sich vielleicht nicht unbedingt im klimapolitischen Sektor tätig sind?
Ja, ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, ne, diese Schulungen. Ne. Also ich glaube, es wäre schon gut, gerade an diesen Vorfeldorganisationen, auch an den Parteienakademien, da wirklich auch junge Nachwuchspolitiker und Politikerinnen auch dahingehend zu schulen und auch ein bisschen, man will ja auch als Partei ein Image haben und da ein bisschen eine Veränderung zu bewirken. Also das gehört sicher verstärkt. Die Menschen, die jetzt momentan in der Spitzenpolitik sind, weiß ich nicht, inwieweit die dahingehend geschult wurden oder nicht geschult wurden. Unsere derzeitige Klimaministerin, die Eleonore Gewessler, ist sicherlich dahingehend anders geschult als andere, weil sie auch in einer anderen Organisation vorher gearbeitet hat und ein ganz anderes Framing und einen ganz anderen Gedanken dazu hat auch, ein ganz anderer Typus dann auch ist. Das, glaube ich, macht durchaus Sinn. Was mir ein bisschen fehlt, ist in der österreichischen Politik dieses Zukunftsbild. Ja, also lasst uns gemeinsam doch für Österreich jetzt in Sachen guter, progressiver Klimapolitik ein Zukunftsbild entwerfen. Wie soll Österreich ausschauen 2040 oder 2050? Wie schaut diese dekarbonisierte Welt in Österreich aus? Und das gemeinsam mit den Menschen zu erarbeiten, würde schon sehr viel Sinn machen, um dann auch zu sagen, okay, ich setze jetzt politische Handlungen um. Die scheinen jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen unbequem zu sein, aber zu sagen, okay, für dieses Bild, das wir dann haben, 2040, 50, dafür brauchen wir das. Und das ist sozusagen ein Schritt von vielen Schritten, die wir gehen müssen, um diese lebenswerte Zukunft auch zu erreichen. Und das fehlt mir in der österreichischen Politik und auch in anderen, natürlich auch auf europäischer Ebene und auch auf globaler Ebene.
Du hast jetzt schon das Zukunftsbild angesprochen. Welche anderen Hebel müssten denn noch gesetzt werden, damit die verantwortlichen Personen endlich eine 1,5-Grad-konforme Politik machen?
Wir haben jetzt momentan das Problem halt mit Corona, sage ich mal. Wir haben Menschen, die die Straße gehen und protestieren und das ist eben sinnvoll, dass sozusagen die Möglichkeit des Protestes nach wie vor eben als hohes Gut angesehen wird. Also auch wenn man das sozusagen nicht inhaltlich unterstützen würde, was Protestierende auf der Straße jetzt gerade tun, muss man sagen, okay, das ist ein Wert an sich, mit dem wir sehr behutsam umgehen müssen. Und es gab eben sehr gute und große klimapolitische Proteste, die sehr viel bewegt haben im politischen Diskurs, in der politischen Auseinandersetzung, in dem, wie wir über Klimapolitik sprechen. Und das wünsche ich mir in sozusagen noch größerer Vehemenz jetzt die nächsten Monate oder Jahre. Und man kann es eben auch, also sollte Corona uns noch länger begleiten, dann auch sozusagen mit den möglichst größten Sicherheitsmaßnahmen ja auch durch. Ja, also es braucht diesen Protest nach wie vor, diese Demonstrationen und damit auch diesen Widerstand. Und Widerstand kann sich auch anders kanalisieren. Ich beforsche auch Widerstandsformen wie den zivilen Ungehorsam und sehe das auch als sehr probates und legitimes Mittel. Also wenn man wieder bei den Besetzungen jetzt sozusagen der Stadtstraße. Also auch das braucht es, ja, immer mit sehr viel Umsichtigkeit und sehr viel Fairness. Und das haben jetzt auch die Protestierenden da gegen die Stadtstraße und gegen den Bautunnel gemacht und durchgeführt. Und trotzdem wird das jetzt weggeräumt. Aber das als Symbol, ja, ist das enorm wichtig für zukünftige Politik. Also das braucht es nach wie vor. Und ich glaube, das kann sehr viel Schwung in diese träge Masse hineinbringen. Ne? Und damit meine ich die Politik.
Dann würden wir jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Und zwar geht es um das Klimaschutzgesetz. Kurz vorab für unsere ZuhörerInnen, wie der Name schon sagt, geht es um das Klima und zwar um ein Gesetz, mit dem man versucht, die Klimaziele einzuhalten. Beispielsweise die Ziele des Kyoto-Protokolls oder die des Pariser Klimaabkommens. Welche Relevanz hätte denn so ein Klimaschutzgesetz für die Klimapolitik Österreichs, da wir ja seit mehr als einem Jahr keins haben?
Ja, also das Gesetz ist zentral. Ein gutes Indiz dafür, dass es zentral ist, ist, dass es sehr zäh innerhalb der Koalition verhandelt wird. Also da gibt es eben schon, wie du sagst, richtig lange Zeit der Verhandlungen und des sozusagen zähen Hin- und Herringens. Ich möchte nur einen Teilaspekt dieses zukünftigen Klimaschutzgesetzes herausgreifen. Das ist eben die Verankerung von sogenannten Klimaräten oder Bürgerinnenräten. Also momentan hat ja dieser Klimarat in Österreich das erste Mal schon getagt in Wien und das im Februar dann in Salzburg. Und es werden 6 Wochenenden sein, wo 100 Bürger und Bürgerinnen aus Österreich, die sozusagen so ein Mini-Österreich abbilden, sich über Klimapolitik Gedanken machen können, um dann am Ende Maßnahmen, Ideen zu präsentieren, also der Politik zu präsentieren, wo man sagt, okay, das wäre jetzt eine vernünftige Klimapolitik oder eine Klimapolitik, mit deren wir die Pariser Ziele einhalten könnten. Die 100 Bürger und Bürgerinnen können nichts beschließen, weil sie sind nicht das Parlament, aber sie können hier für die Politik dann dazu dienen, zu sagen, okay, also das kommt ja aus der Bevölkerung, das können durchaus unangenehme Maßnahmen sein, aber unangenehm vernünftige Maßnahmen. Und das übernehmen wir jetzt, ja, weil sozusagen, wir haben jetzt nicht nur eine Umfrage gemacht, aber da haben wir jetzt wirklich hier auch überzeugte Bürger und Bürgerinnen, die meinen, das ist jetzt wichtig. Und dann sich zu trauen als Politik auch das einfach aufzunehmen und umzusetzen und zu beschließen. Und diese Verankerung, ich nenne es jetzt als Politikwissenschaft der Institutionalisierung von diesen Bürgerinnenräten oder Klimaräten, der jetzt eben nicht nur einmal stattfinden sollte, sondern dann, wenn es im Klimaschutzgesetz steht, mehrmals stattfinden kann. Das halte ich für sehr zentral. Also wirklich ran an die Bürger und Bürgerinnen, nicht nur an die protestierenden Fridays for Future-Leute, sondern eben auch an die gesamte Gesellschaft mit Hilfe von solchen partizipativen Methoden.
Vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Interview. Danke, Patrick.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung und dass das auch ein bisschen ein Sprachrohr sein kann, dass Wissenschaft sprechen kann. Danke.
Es fehlen also die höchst notwendigen Maßnahmen, weil die Klimapolitik es viel zu selten auf die Tagesordnung schafft und der politische Wille fehlt. Verkehrspolitik und Mobilitätspolitik sind kein zentraler Bestandteil und die Wirtschaftskammer bremst die Regierung innenpolitisch aus. Das klingt krass, krass schlimm, denn wie im Film Don't Look Up kommt unsere Politik nicht ins Handeln. Obwohl die wissenschaftliche Faktenlage ganz eindeutig ist und die WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten auf die Dringlichkeit aufmerksam machen. So wie die Lage aktuell ist, können wir die Pariser Klimaziele also nicht erreichen. Lasst uns deshalb nicht wegschauen, sondern die realen Probleme sichtbar machen, indem wir weiterhin Druck auf die Politik ausüben. Kommt mit uns am 25. März 2022 auf die Straße und werdet laut, denn der nächste weltweite Klimastreik steht schon vor der Tür. Also, markiert dir den Tag schon mal im Kalender vor, denn zusammen können wir was bewegen. In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute, bleib stark, gemeinsam verändern wir die Welt und tschüss.